Deutschlandfunk. Der Politik-Podcast.
Stefan Detjen sagt Hallo zur Folge 384 des Politik-Podcasts aus dem Deutschlandfunk Hauptstadtstudio. An dem Tag, an dem im Bundestag alle Alarmglocken schrillten.
Wir stimmen nach ständiger Übung zuerst über den Antrag. Nein, wir stimmen jetzt nicht ab. Ich warte das mal kurz ab.
Es war Punkt 11, als Bundestagspräsidentin Bärbel Baas zur Abstimmung über das Sicherheits- und Migrationspaket rief.
Es scheint zu funktionieren. Nicht bei allen.
Ja, es scheint zu funktionieren, aber nicht bei allen. Könnte auch eine Zustandsbeschreibung der Politik in diesen Tagen sein. Nicht nur am Bundeswahntag, mitten in einer erhitzten Debatte über die Migrationspolitik, über Kontrollen und Zurückweisungen an deutschen Grenzen und denkwürdige Manöver der Parteien anderthalb Wochen vor der Landtagswahl in Brandenburg. Im Hauptstadtstudio bei mir sind
Katharina Hamberger. Ich habe hier den Blick auf unter anderem die Migrationspolitik und die Union.
Ja, Frank Capellan, hallo. Ich habe ja heute Morgen auch diesen Warnton bekommen, als ich gerade auf dem Weg hierhin war. Und anders als Bärbel Baas hatte ich es für einen Moment vergessen, worum es geht. Aber schön gemacht, Stefan. Die Alarmglocken schrillen. Das kann man auch beziehen auf die Ampel, ganz klar.
Und darüber sprechen wir gleich. Und haben eine Leitung, weil das Ganze eine europäische Dimension hat, nach Brüssel gebaut. Und da ist Peter Kapern bei uns im Brüsseler Studio. Hallo Peter, bei euch keine Warnungen, oder?
Bei uns keine Warnungen, aber trotzdem auch Alarmsirenen mit Blick auf die Diskussion, die da in Deutschland läuft. Aber das werden wir jetzt gleich in der nächsten Stunde, werden wir das erörtern.
Es war ja viel los in dieser Woche. Gestern Generaldebatte im Bundestag, also die Haushaltswoche, und dann klassisch Kanzleretat, große Aussprache der Regierung, der Opposition. Und es ist ein Ton aus dieser Debatte gewesen, gar nicht vom Oppositionsführer Friedrich Merz, nicht vom Bundeskanzler, sondern von FDP-Generalsekretär Bijan Dzirsaray, der uns in Erinnerung geblieben ist und für einige Diskussionen, einiges Rätselraten bei uns gesorgt hat.
Herr Merz, ich sage es ganz offen, dieses Thema ist weitaus größer als die Ampel. Und es gibt keine Ampel in der Migrationspolitik. Wir als FDP stehen Ihnen weitaus näher als unsere geschätzten Kollegen von der Koalition.
Also jetzt müsste man eigentlich eine Bildübertragung haben. Katharina Hamberger sehen, die hier rätselhaft in die Runde schaut. Also es gibt keine Ampel. So, dann fügt er noch hinzu in der Migrationspolitik. Aber jetzt, was will uns der FDP-Generalsekretär sagen? Frank, was meinst du?
Tja, das ist die große Frage. Also ich war gestern auch, als ich die Debatte verfolgte, sehr, sehr überrascht, das dann zu hören. Katharina, du hast mich noch darauf aufmerksam gemacht, als ich schon gerade im Studio war, weil ich mir Merz und Scholz angeschaut hatte und darüber berichten musste. Und offenbar lässt der Parteivorsitzende Christian Lindner das ganz bewusst so laufen. Heute Morgen, Ralf Seidler hatte hier rumgeschickt, es gibt eine Leitung, da gibt es eine Pressekonferenz, ein Statement von Lindner, Merz und Scholz. Da habe ich in unsere Gruppe geschrieben, was ist denn jetzt los? Machen die da jetzt einen Migrationsgipfel ohne die Grünen? Wird die Koalition da doch noch gesprengt? Das hatte Herr Merz in dieser denkwürdigen Pressekonferenz vor einigen Wochen erklärt, man könne sich in der Migrationspolitik einigen, Merz und Scholz und die FDP und die Grünen außen vor lassen. Also das sind schon völlig neue Töne, die haben wir heute Morgen auch wieder gehört in der Debatte über dieses sogenannte Sicherheitspaket. Marco Buschmann, Justizminister von der FDP, hat Thorsten Freider in höchsten Tönen gelobt. Konstantin Kuhle hat nochmal, auch Freie Demokrat, darauf verwiesen, dass ja der FDP-Vorsitzende Lindner Friedrich Merz zu weiteren Gesprächen über die Migration eingeladen hat. Und da versucht offenbar die FDP an den Grünen, den Kanzler da ein wenig unter Druck zu setzen in Sachen Migration und doch noch die Nähe zur Union zu suchen.
Ich weiß gar nicht, ob es so neu ist. Also ich fand es in der Tonalität auch interessant, dass er das dann, das war ja relativ am Schluss der Debatte, als Bijan Dzirsaray gesprochen hat, dass er dann das nochmal draufgesetzt hat. Aber die FDP, das beobachten wir ja schon länger, blinkt ja immer mal wieder raus aus der Ampel. Es gibt immer wieder Töne aus der FDP, ja, da müssen wir rausgehen und mit der Union haben wir doch viel mehr gemeinsam. Die kämpfen natürlich auch, wenn man es jetzt mal parteistrategisch sieht, um dieselben Stimmen wie die Union. Das heißt, sie müssen irgendwie gucken, dass sie da auch im bürgerlichen Lager, gerade bei der Migrationspolitik, auch Stimmen kriegen. Aber ich finde, dass in so einer Situation, in der man eigentlich gerade versucht hat, als Ampel zusammenzustehen, also wir hatten am Tag davor dieses Treffen zur Migration zwischen Ampel und Union und da hat man eigentlich versucht, ein Einigkeitsbild zu zeichnen und dann kommt eben der Generalsekretär der FDP und wirft da wieder so eine kleine Bombe rein in diese Ampel.
Ich musste, als ich das gerade das erste Mal gehört habe, musste ich spontan an Willem II denken. In der Migrationspolitik gibt es keine Ampel mehr. Willem II, der gesagt hat, ich kenne jetzt keine Parteien mehr, ich kenne nur noch Deutsche. Und das war unmittelbar vor Beginn des Ersten Weltkriegs. Mir kommt das aus der Distanz wahnsinnig hysterisch vor. Es ist ja nicht so, als wenn das Land, in dem ich lebe, Belgien, kein Migrationsproblem hätte. Ich glaube sogar, dass die Probleme hier noch viel augenfälliger sind als in Deutschland, weil das mit der Unterbringung von Asylbewerbern, von Migranten hier noch viel schlechter klappt. Hier gibt es ein Gesetz, dass das Land die Kommunen dazu verpflichtet, die Flüchtlinge unterzubringen, aber die können das nicht mehr, mit der Folge, dass erstens die Menschen auf den Straßen leben hier, wo immer man in Häuserlücken schaut, da gibt es kleine Zeltsiedlungen hier in Brüssel, leerstehende Häuser werden von Migranten bezogen und Gerichte in Belgien verklagen Kommunen reihenweise, weil sie gegen dieses Gesetz, das ich angesprochen habe, verstoßen. Ich frage mich immer, angesichts der Tatsache, dass hier in Belgien so viel weniger hysterisch, politisch knallhart, aber so viel weniger hysterisch über dieses Thema diskutiert wird als in Deutschland, frage ich mich immer wieder, hat das bei euch eigentlich wirklich mit der Migration, mit dem Problem Migration zu tun oder hat es damit zu tun, dass die FDP kurz vor der Auslöschung steht, dass die SPD Brandenburg zu verlieren droht, dass Friedrich Merz mit der Brechstange jetzt ins Kanzleramt will? Was ist da los bei euch?
Ja, ich glaube, man muss das sehen, dieses Migrationsthema jetzt zurzeit, würde ich sagen, auch als das Ventil, durch das sich der Druck dieser Koalition entlädt, der sich in vielen Themen aufgebaut hat, beginnend spätestens mit der großen Debatte über das Heizungsgesetz von Christian Lindner. Seitdem sind die Brüche in der Koalition nicht mehr verheilt. Dann das Verfassungsgerichtsurteil vom letzten Jahr, dass die Koalition vor diese großen Probleme in der Haushaltspolitik gestellt hat, damit kommt diese Koalition nicht mehr zurecht. Und dieser Satz, es gibt keine Ampel mehr in der Migrationspolitik, der lässt sich ja auch hören als Fortsetzung des Satzes, den der Co-Vorsitzende der Grünen, Omid Nuripur, gesagt hat. Das ist eine Übergangsregierung. Das heißt, diese Regierung, und das kann man eigentlich mit Vertretern aus allen Parteien hören, wenn wir mit denen sprechen, diese Regierung ist am Ende. Ja. Und die Frage ist nur, wann ist dieses Ende jetzt wirklich regulär? Der Tag für die Bundestagswahl ist festgelegt, 28. September nächsten Jahres. Die einzige Frage ist, geht dieser Übergang noch bis dahin oder endet das früher?
Also den Zusatz, es gibt keine Ampel mehr in der Migration, den hätte er getrost weglassen können. Meiner Ansicht nach gibt's die Ampel wirklich nicht mehr. Die rettet sich jetzt möglicherweise noch irgendwie über die Runden oder zerbricht doch schon früher. Das wissen wir auch nicht. Und Peter, es geht nicht allein um das Thema Migration. Es geht darum, sich zu profilieren. Alle Seiten haben was zu gewinnen, haben was zu verlieren. Auch Olaf Scholz kämpft um seine erneute Kanzlerkandidatur. Die ist, glaube ich, nicht so sicher, wie er selber das derzeit noch meint. Und deswegen haben wir da auch einen Kanzler erlebt, wie ich ihn sehr, sehr selten erlebt habe gestern im Bundestag. Olaf Scholz on fire. Du hast es angedeutet, Peter Friedrich Merz, Kanzlerkandidatur. Ja, das ist auch noch nicht ausgemacht. Er muss sich gegen Markus Söder da zur Wehr setzen. Hat sich sehr staatsmännisch gegeben gestern. Das war auch augenscheinlich. Und Christian Lindner, der um sein politisches Überleben und das der Freien Demokraten in Deutschland kämpft. Eines darf man aber nicht vergessen dabei, Stefan, es gab noch Solingen. Und wenn jetzt immer wieder gesagt wird, Migration ist überhaupt nicht das Thema Nummer eins, was die Menschen hier bewegt, dann würde ich da schon in Teilen widersprechen. Das hat vieles wieder nach oben gebracht. Natürlich hat die AfD das Thema immer schon gespielt, hat gesagt, das ist ein Geschenk für uns, für die Rechtspopulisten, die ganze Flüchtlingsproblematik. Aber durch Solingen ist noch einmal in Erinnerung gerufen worden, welche gravierenden Fehler da gemacht worden sind. Also, dass da ein Islamist, der längst hätte draußen sein müssen, nicht abgeschoben worden ist. Und das ist ja nicht zum ersten Mal passiert. Das haben wir am Breitscheidplatz beim Attentat hier in Berlin ja auch vor vielen, vielen Jahren erlebt. Also, das ist wieder neu hochgekommen.
das Stichwort AfD, Frank, ich glaube, das dürfen wir nicht vergessen in der ganzen Debatte. Also es ist, glaube ich, viel von dem dabei, was Peter mitgenannt hat, was die Debatte eben so, wie du es sagst, hysterisch macht und dass sie sehr, sehr laut geführt wird und mit sehr viel Druck geführt wird, aber dass da die AfD eben auch noch ist, die gerade von diesem Thema massiv profitiert und man jetzt zwei Wahlen gesehen hat, in denen die AfD über 30% hat, dass das würden jetzt wahrscheinlich alle Parteien zurückweisen und sagen, wir lassen uns von denen nicht treiben, aber sie sind in dem Fall auch Getriebene.
Nein, ich glaube nicht mal, oder nach den Gesprächen, die ich so jetzt im Ohr habe, auch die wir hier führen, wird das auch gar nicht abgestritten. Das ist das Thema, das die Politik bewegt und da werden wir jetzt im Podcast sicherlich auch nochmal drüber sprechen und wir haben eben eine Landtagswahl, die in Brandenburg anderthalb Wochen vor uns. Ich glaube, man darf auch nicht vergessen, Frank, du hast gestern kommentiert, diese Haushaltsdebatte, die Generaldebatte im Bundestag war der Auftakt zur Bundestagswahl, wann auch immer sie stattfindet. Und das ist so, das ist auch ganz formal so. Die Parteien sind im Augenblick damit beschäftigt, auf den untersten Ebenen die Aufstellungen zu machen, die Listen zu machen für die nächste Bundestagswahl. Da sind also ganz viele Leute, die schauen jetzt, wo stehe ich auf der Liste und die schauen sich dann Umfragen an und sehen, komme ich mit dem Ergebnis rein oder nicht. Das alles führt zu dieser Stimmung und führt sozusagen zu diesen Bewegungen, in denen die Parteien sich aufstellen und auch neue Konstellationen ausprobieren. Wie ist das denn? Und zu diesen neuen Konstellationen, zu diesen Formatübungen, wenn man so will, gehörte auch das, was da am Anfang der Woche stattgefunden hat, am Dienstag, das Migrationsgespräch. Also Regierungsvertreter, Vertreter der Länder und Vertreter der Union als größter Oppositionspartei treffen sich zum zweiten Mal da schon im Bundesinnenministerium, um zu sagen, wir gehen jetzt dieses große Thema, das von allen als das bewegende Thema identifiziert worden ist, wir gehen das gemeinsam an. Und die Frage, die auch offen diskutiert wird, war das jetzt eine Wahlkampfveranstaltung, war das Show oder war das ein ernsthaftes Bemühen?
Ich finde das nicht so einfach zu beantworten, ehrlich gesagt. Ich glaube, es ist ein bisschen was von allem. Also zum einen würde ich schon sowohl der Ampel als auch der Union unterstellen, dass sie durchaus ein ernsthaftes Bemühen hatten, zusammenzukommen und zu sagen, es hat bestimmte Entscheidungen haben mehr Wumms, mehr Durchsetzungskraft, wenn wir diesen Weg gemeinsam gehen. Gleichzeitig sind da natürlich auch strategische Überlegungen dahinter. Also die Union, die sieht, sie kann als größte Oppositionspartei die Ampel vor sich hertreiben, von ihr Dinge abverlangen. Also sie hat ja von vornherein den Ton gesetzt und hat gesagt, wir wollen Zurückweisungen an der Grenze. Das ist die Forderung der Union. Ohne die Zurückweisungen, direkte Zurückweisungen an der Grenze von Asylsuchenden, gehen wir nicht aus diesem Treffen raus. Die Ampel hätte von sich aus, wenn es die Union nicht gegeben hätte, ja gar nicht diese Idee gehabt, in irgendeiner Form ein Zurückweisungsmodell zu machen, zumindest zunächst nicht. Durch das, dass die Union in diese Gespräche so reingegangen ist, hat sie sich etwas überlegen müssen. Dass die Ampel das tut, würde ich jetzt mal unterstellen, hat auch damit zu tun, zu sagen, wir wollen die Union auch ein Stück weit an uns binden, da rechtlich übrigens auch mit ins Boot holen, zu sagen, wenn Dinge nicht funktionieren, dann habt ihr Dinge mit uns beschlossen. Das, glaube ich, war ein Ansinnen auch der Ampel. Und dann hängt die Union damit drin und der Union auch ein Thema vom Tisch zu nehmen, das sie im Wahlkampf möglicherweise spielen könnte, nämlich das der Migration. Das würde ich aber sagen, ist auch gleichzeitig eines der Union gewesen. Und das hat Friedrich Merz ja auch ganz offen ausgesprochen, zu sagen, wir wollen eigentlich keinen Wahlkampf über Migration führen. Wir möchten einen anderen Wahlkampf führen und wir wollen das Thema eigentlich vom Tisch haben.
Das muss man erzählen. Das ist, glaube ich, wirklich genau, seine These. Und ich habe das auch von ihm gehört, auch wie er das ausführlich erläutert hat. Und ich würde Merz als jemanden beschreiben, der da vielleicht gespalten ist, aber wo das zumindest ein Teil von Friedrich Merz ist, der das ernsthaft so meint. Der sagt, ich will einen Wahlkampf führen, in dem es um die Wirtschaft, um die dramatische Wirtschaftslage in Deutschland geht. Das ist das CDU-Thema. Und dahinter die These, das kriegen wir hin, wenn wir jetzt dieses Migrationsthema abräumen.
Genau, das ist in der CDU, ich würde sagen, da gibt es sehr unterschiedliche Ansichten. Es gibt einen Teil, der sagt, der es genauso sieht wie Friedrich Merz und der sagt, wir müssen das Thema jetzt abräumen und wir wollen eigentlich keinen Bundestagswahlkampf führen über das Thema Migration, weil es möglicherweise nur der AfD nutzen könnte und gar nicht so sehr uns dann. Es gibt andere, die sagen, wir müssen das Thema auch weiter bespielen. Und jetzt ist die Union natürlich reingegangen in dieses Gespräch mit einer Maximalforderung und als Oppositionspartei muss man ehrlicherweise sagen, hat sie auch überhaupt nicht. Also warum sollte sie auf die Ampel zugehen müssen? Muss sie nicht tun, wenn sie nicht möchte.
Ganz im Gegenteil.
Genau.
Es gab einen Satz von Friedrich Merz gestern in der Debatte, als er gesagt hat, der Widerspruch zu der Regierung muss aus der Mitte des Parlaments kommen. Und das knüpft ja auch an eine Haltung, die wir von Merz seit langem kennen. Der Aufstieg der AfD, das ist die These, die dahinter steht, ist auch verursacht worden durch eine zu große Einigkeit in der Mitte des Parteienspektrums, besonders in der Merkel-Zeit, in der Flüchtlings- und Migrationspolitik zwischen 2015 und 2018. Es gab keinen Widerspruch aus der Mitte, also ist die AfD stark geworden. Und in dieser Logik muss die CDU jetzt diese Oppositionsrolle einnehmen und kann sie sich gar nicht mit in so ein Allparteienboot setzen. Und wenn man dieser Logik konsequent folgt, hätte es keine Einigung geben dürfen.
Naja, wenn die Ampel den Weg gegangen wäre, der direkten Zurückweisungen, dann glaube ich, hätte die Union zugesagt. Aber dann hätte sie gewonnen. Wir können da vielleicht gleich nochmal auf das Modell schauen, was die Ampel dann vorgeschlagen hat und warum das nicht funktioniert hat. Aber ich glaube, Peter möchte was sagen.
Ja, Katharina, du hast eben die These aufgestellt, dass Friedrich Merz tatsächlich dieses Thema abräumen wollte. Stefan hat das ja auch bestätigt. Aber was mich da so irritiert hat, das war sein Vorgehen dann im Vorfeld dieses Treffens, dass er sozusagen ultimativ die Ampel öffentlich aufgefordert hat, ihm einen Brief oder eine E-Mail zu schicken, in dem sozusagen das Ergebnis der Verhandlungen schon vorweggenommen wird. Ein Oppositionsführer, der ein solches Ultimatum stellt, dem kann es doch nach meiner politischen Erfahrung nicht darum gehen, einen Konsens mit der Regierungsmehrheit herauszuarbeiten. Das ist doch jemand, der will den Eklat, der will den Bruch, der will den Skandal.
Da müsste, ja. Vielleicht ist das ja, der Punkt, absolut. Wo wir erklären müssen, genau. Worum es geht. Was ja passiert ist, dass die Union dieses Thema, die Zurückweisung von Schutzsuchenden an den deutschen Außengrenzen, zur zentralen Forderung erhoben hat. Sozusagen zu dem Stock, wo sie gesagt hat, da muss die Koalition drüber springen, wissend, dass nicht klar ist, ob die Koalition da heil rüberkommt, zusammen rüberkommt. Und das muss man jetzt vielleicht wirklich nochmal genau erklären, Katharina. Zunächst mal, was wollte die Union? Und dann kommen wir auch zur Frage, was hat die Regierung angeboten?
Genau, also die Union wollte, dass man an deutschen Außengrenzen, also an allen neuen Landgrenzen, die wir haben, dass dort Menschen, die zu uns kommen, an dieser Grenze von einem Bundespolizisten, Bundespolizistin kontrolliert werden und Asyl sagen, dass sie zurückgewiesen werden in den Staat, aus dem sie kommen. Bislang gibt es schon Zurückweisungen an den Grenzen, die wir haben. Das bezieht sich aber nur auf Personen, die zum Beispiel eine Wiedereinreisesperre haben oder die eben nicht Asyl sagen und keinerlei Visum oder Ähnliches haben. Die dürfen zurückgewiesen werden. Menschen, die Asyl sagen, müssen eigentlich erstmal einreisen, um dann festzustellen, welches Land für deren Asylantrag tatsächlich zuständig ist. Die Union begründet es damit, dass diese Menschen, die Asyl bei uns beantragen wollen, ja aus einem sicheren Drittstaat, aus einem EU-Staat kommen und deswegen sie nach deutschem Recht dorthin auch zurückgeschickt werden können, weil ihnen ja dort auch nichts passiert und weil es ein sicherer Drittstaat ist und weil laut der Dublin-Verordnung sowieso ein anderer Staat für das Asylverfahren zuständig ist. Um das möglich zu machen, wollten sie ziehen den Artikel 72 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union. Dieser Artikel besagt ganz grob, dass in einem Fall, in dem die innere Ordnung, die innere Sicherheit eines Landes bedroht ist, man nationales Recht über europäisches Recht stellen kann. Und das europäische Recht besagt ja eben, Deutschland müsste eigentlich die Leute erst einreisen lassen, feststellen, welcher Staat ist zuständig für diesen Asylantrag und so weiter. Und das deutsche Recht sagt das nicht. Und dann sagt die Union, dann könnten wir uns darauf beziehen, wir sehen, die innere Ordnung ist bei uns gefährdet. Wir können nach diesem Artikel dann die Leute zurückweisen. So, das will die Union. Ich hoffe, konnte es halbwegs verständlich erklären.
Ja, ich glaube, man muss sogar noch einen Schritt weitergehen, denn alles verbindet sich ja mit einer landläufigen Vorstellung von dem, was Außengrenzen eines Staates sind. Da ist eine Grenze und da kommen Leute hin und sagen, ich will hier rein, und dann sozusagen ist die Vorstellung, muss ein Staat doch sagen können, wir lassen dich nicht rein. Und das ist, da werden wir sicherlich gleich mit Peter noch drüber sprechen, natürlich einerseits in Europa anders, in einem Rechtsraum, der europäische Verständigungen hat, aber dann geht es im Hintergrund um eine sehr technische Frage, die in der öffentlichen Diskussion eigentlich keine Rolle spielte. Wie ist das eigentlich genau? Und die CDU hat sich dazu letzte Woche zu einer Klausur ihrer Fraktionsspitze den Bundespolizeichef Dieter Roman eingeladen. Und der ist seit langem einer der Akteure dieser Diskussion, denn diese Diskussion beschäftigt uns ja seit 2015. Mhm. Damals war es Roman, der auf dem Höhepunkt der Flucht- und Migrationskrise damals, als die Leute zu Tausenden an die Grenzen kamen und rübergingen, vorbereitet hat, diese Grenzen dicht zu machen und Tausende von Bundespolizisten hat aufmarschieren lassen und gesagt hat, ich lasse die einfach nicht rein, das müssen wir doch machen können. Und genau die gleichen rechtlichen Argumente wurden damals gezogen und in der entscheidenden Situation hat der damalige Bundesinnenminister Thomas de Maizière ihn gefragt, wie machen Sie das denn dann genau, wie läuft das genau? Da hat er gesagt, da kommen wir mit Wasserwerfern und da stehen Polizisten mit Knüppeln und die treiben die dann zurück. Und de Maizière hat gefragt, was ist, wenn da Frauen und Kinder dabei sind? Ja, dann entstehen unschöne Bilder, aber das muss man dann ertragen eine Zeit lang und dann hört das auch irgendwann auf. Und man hat damals gesagt, das machen wir in Deutschland nicht. Inzwischen ist die Situation eine andere. Da kommen, hat man die Vorstellung von Einzelnen, die kommen und die in solche Grenzkontrollen kommen. Und die Realität ist natürlich, dass diese Grenzkontrollen nicht auf einer Linie stattfinden und der Schutzsuchende steht in Österreich und der Bundespolizist steht in Deutschland, sondern wenn man das kennt, zum Beispiel an der Inntal-Autobahn oder bei Salzburg, diese Grenzkontrollen, die es da ja seit Jahren gibt, die sind 50, 100, 150 Meter hinter der Grenzlinie. Das heißt, diese Leute, die da ankommen und sagen, ich bin in Deutschland, will jetzt Schutz, die sind in Deutschland. Damit ist die technische Frage auch aufgeworfen. Wie macht man das dann eigentlich genau? Tut man die in Handschellen und schiebt sie wieder zurück oder mit vorgehaltener Pistole oder sagt
man das? Aber ich glaube, da müssen wir ja nochmal unterscheiden, was die Union will. Da sind zum einen die Menschen, wie eben auch der Attentäter von Solingen, die registriert waren in einem anderen Staat. Die kann ich relativ leicht zurückschicken. Die Union wollte aber weitergehen und quasi alle, auch die nicht irgendwo in einem Mitgliedsland der EU eingetragen, registriert worden sind, die wollte sie auch abschieben. Und das kannst du nur machen über dieses Konstrukt der Notlage.
Genau, also du könntest auch die Registrierten nicht so einfach zurückschicken. Denn wenn wir uns das mal anschauen, vielleicht will Peter dann ergänzen, aber die Dublin-III-Verordnung, die das ja regelt, wie ist das eigentlich mit Geflüchteten, wer ist für Asylanträge und so zuständig. Die sagt ja zwar zum einen, es ist der EU-Staat zuständig, über die eine Person zuallererst einreist in die Europäische Union. Das ist ja in der Regel dann Italien, Griechenland. Deutschland hat auf der Nordsee, über die nicht so viele Menschen kommen, keine Außengrenze, keine europäische Außengrenze. Flughafen gibt es noch die Möglichkeit, dass Leute einreisen bei uns. So. Und wenn dann Menschen weiterreisen aus Italien, aus Griechenland, durch mehrere EU-Länder und dann in Deutschland ankommen und Asyl sagen, dann müssen sie trotzdem erst einmal, eigentlich sagt die Dublin-III-Verordnung, zu uns reinkommen dürfen. Dann muss man da gucken, welcher Staat ist zuständig eigentlich für den Asylantrag, kann übrigens im Ausnahmefall Deutschland auch sein. Aber eigentlich ist es dann eben Italien, Griechenland, wie auch immer. Und dann muss man bei dem Staat, auch wenn die Person registriert ist, trotzdem nochmal anklopfen und sagen, hallo, wir haben hier einen, der ist bei euch registriert, ihr seid zuständig für den Asylantrag, ihr müsst ihn bitte zurücknehmen. Und dann muss dieser Staat eigentlich zustimmen, dass er die Person zurücknimmt. Das hat auch mit dem Grund, dass das nicht völlig ungeordnet läuft und die Flüchtlinge eben nicht in Europa rumirren und sich den Staat wieder suchen, sondern dass das in irgendwie geregelten Bahnen abläuft.
Aber ich fand, ein entscheidender Punkt war, und das habe ich die CDU-Leute in Neu-Hardenberg da bei dem Treffen am Rande, ich war da draußen auch gefragt, wie stellt ihr euch das denn genau vor? Denn dieses, wir lassen die Leute nicht rein, das stimmt ja so nicht. Die sind ja dann in Deutschland. Und die Antwort war immer, ja, die kommen ja dann nicht. Und da liegt, glaube ich, noch ein Punkt dahinter, der nach dem, was ich weiß, da immer hinter verschlossenen Türen dann eine Rolle spielt, nämlich die These dieser Nicht-Einreise-Fiktion, dass die Leute, und das ist das, was Roman zum Beispiel, der Bundespolizeichef, früher immer schon vertreten hat, die Leute sind zwar über diese Grenzlinie rübergelaufen, und dann sind die aber noch nicht richtig in Deutschland, sondern die Fiktion ist, dass die noch nicht eingereist sind. Das spielte damals 2018 in den Diskussionen mit dem damaligen Bundesinnenminister Horst Seehofer immer eine Rolle, der gesagt hat, da war ja die Idee, diese Transitzentren an den Grenzen zu machen und dahinter die Vorstellung, dass die Leute, die da drin sind, eigentlich noch nicht eingereist sind.
Ähnlich wie im Flughafen, wenn man ankommt, ist man.
Das war immer die Parallele, die gezogen ist. Und jetzt stoßen wir natürlich an eine europäische Realität, das kann der Peter dann, glaube ich, am besten sagen. Ist das eine Vorstellung, die irgendwie realistisch ist in Europa? Denn das, was wir dann ziemlich bald gehört haben, ist, dass da Nachbarländer sind, die sagen, naja, die nehmen wir aber nicht zurück, die waren ja in Deutschland.
Stefan, darf ich mal einen halben Schritt zurückgehen? Weil die ganze Zeit, wo ihr euch jetzt unterhalten habt, sinne ich mit der Hälfte meines Kopfes über einen Satz nach, den Katharina eben gesagt hat. Da hat sie Dublin III beschrieben und dann den Satz gesagt, das sieht die Dublin-Verordnung vor, aber das deutsche Recht nicht. Und da habe ich gedacht, ja, das ist vielleicht der Grund, warum diese Debatte zu so großer Entfremdung zwischen Deutschland, wir werden das rausarbeiten, und der Europäischen Union führt. Weil in Deutschland und nicht nur dort ganz viele der Meinung sind, dass die gemeinsamen Regeln, die man sich da gegeben hat in der Migrationspolitik, irgendwie etwas ist, was mit Brüssel zu tun hat, aber nicht mit den Ländern, die es unterschrieben haben. Also um es klipp und klar zu sagen, Dublin III ist deutsches Recht. Es ist deutsches Recht, weil es Gemeinschaftsrecht ist. Und das müsste man vielleicht auch mal in Deutschland, jedenfalls ein großer Teil derer, die sich da an der Diskussion beteiligen, zur Kenntnis nehmen. Die Zurückweisungen an den Grenzen. Katharina hat es ja gerade sehr präzise beschrieben, dass jemand, der an die deutsche Grenze kommt, ob er nun direkt an der Grenzlinie stehen bleibt oder einen Meter drüber ist und dann sagt, ich möchte gerne Asyl beantragen, wenn der bereits in einem Einreiseland in die EU registriert ist, dann ist dieses Land, in dem er registriert worden ist, wo er angekommen ist, dann ist das für das Asylverfahren zuständig. In der Regel, Katharina hat recht, sind das dann Griechenland und Italien, in zunehmendem Maße aber auch beispielsweise Länder wie Polen oder die baltischen Republiken, denn wir kennen ja die Bemühungen Weißrusslands beispielsweise, das Migrationsproblem als Waffe einzusetzen und Migranten über die Grenze zur EU zu pressen. Und trotz aller Bemühungen, die es da gibt mit Zäunen und Schießerlaubnis, Einsatzerlaubnis für Schusswaffen und dergleichen mehr, härteste Grenzabwehrmaßnahmen, das alles funktioniert nicht, die Grenze ist nicht dicht, es kommen viele rüber. Die wollen aber gar nicht in Polen bleiben, die wollen nicht in einer baltischen Republik bleiben, die wollen alle nach Deutschland. Deswegen marschieren sie durch, tauchen an der deutschen Grenze auf. So, jetzt ist ja interessant zu hören, was beispielsweise diese Regierungen dort sagen. Ich habe in einem Innenministerium eines deutschen Nachbarlandes angerufen. Ich bin nicht sicher, ob ich jetzt den Namen sagen soll, weil der Sprecher immer wieder gesagt hat, das findet jetzt im Hintergrund statt, worüber wir uns unterhalten. Ich habe denen die Konsequenzen des März-Vorstoßes erklärt und das war dort überhaupt noch nicht angekommen. Der Sprecher sagte immer, nein, das glaube ich nicht, dass eine deutsche Regierung das machen würde. Ich glaube einfach nicht, dass ein ernsthafter deutscher Politiker das tut. Der Sprecher hat förmlich gestammelt und hat gesagt, das könnt ihr nicht machen, das könnt ihr nicht machen, das ist rechtswidrig. Und drei Tage später war dann deren Innenminister zu vernehmen und hat gesagt, wir nehmen keinen zurück, der von der deutschen Polizei zurückgewiesen wird über die Grenze. Ähnliche Reaktionen in Polen. Ähnliche Reaktionen in anderen Nachbarstaaten. Das heißt, würde Deutschland dieses Modell tatsächlich verfolgen wollen, würde es zu höchsten Friktionen an den Grenzen führen. Man muss sich ausmalen, dass die Flüchtlinge dann wirklich hin und her geschickt werden. Die Deutschen wollen sie nicht, die Österreicher nehmen sie nicht, die Polen nehmen sie auch nicht, die Tschechen nehmen sie auch nicht. Das ist die Situation, in die Friedrich Merz die deutsche Politik führen würde. Und zum Artikel 72 würde ich dann vielleicht gleich auch noch mal was sagen.
Aber wäre es denn rechtlich möglich? Die Union argumentiert, wir können das machen, wir können auch Schengen aussetzen. Das wird ja jetzt auch getan, hat Nancy Faeser ja angekündigt, dass sie die Grenzkontrollen fortführen will. Wir können das damit begründen, dass es eine Sicherheitsgefahr gibt, dass möglicherweise da Islamisten einreisen, dass die Kommunen überfordert sind. Und dann argumentiert die Union jetzt, mit der gleichen Argumentation können wir auch Leute, Menschen zurückweisen an den Grenzen. Wir müssen sie nicht reinlassen.
Wohin, Frank? Ja. Wohin, Frank?
Ja, nein, die Frage, die Frank stellt, ist die Frage,
die schicken Sie zurück. Was machst du mit jemandem, der an der österreichischen Grenze auftaucht und sagt Asyl? Die deutsche Polizei sagt, kommst du nicht rein, weil du musst ja über ein anderes Land in die EU eingereist sein.
Ja.
Nicht über Österreich übrigens, nicht über Österreich, weil auch Österreich hat keine EU-Außengrenze. Das heißt, er muss irgendwo anders herkommen.
Ja, und dann kann man natürlich...
Und deswegen hat Österreich jedes Recht zu sagen, dann den nehmen wir nicht zurück, weil er kann nicht hier eingereist sein. Wir sind nicht für das Asylverfahren zuständig. Ich glaube, wir kommen da an einen Punkt. Heute Morgen hatten wir den Thorsten Frey von der CDU im Programm, im Deutschlandfunk. Und der hat da etwas gesagt zu einer faktischen Bewegung, die da ausgelöst werden würde, wenn Deutschland das machen würde, dem sogenannten Domino-Effekt. Vielleicht können wir uns den O-Ton mal eben anhören.
Ich stelle mir das im Grunde genommen vor, wie es beispielsweise im Frühjahr 2016 von Österreich schon einmal praktiziert worden ist. Ich bin ziemlich sicher, dass, wenn Deutschland so vorgehen würde, sehr schnell auch die anderen europäischen Länder ganz ähnliche Maßnahmen ergreifen würden. Und das würde bedeuten, dass wir sehr schnell an den europäischen Außengrenzen ankommen würden. Wenn das gelänge und die europäischen Außengrenzen wirklich gesichert wären, nicht löcherig wie ein Schweizer Käse, wie das heute der Fall ist, dann würde es uns die Chance eröffnen, wieder auf Binnengrenzkontrollen zu verzichten, also den Sinn von Schengen, den Sinn von Europa im Grunde genommen zurückzubringen. Und das muss doch unser Ziel sein.
So, das ist ganz interessant, was der Frey da sagt. Das ist ganz interessant, weil es würde zunächst einmal eine Kaskade einsetzen, dass, wenn Deutschland diese Zurückweisungen unternimmt an den Grenzen, dass Österreich dann gezwungen sein wird, das selber an seinen südlichen Grenzen zu machen. Also nach Slowenien, nach Ungarn, nach Italien. Das heißt, das Problem würde dann tatsächlich wieder an den Außengrenzen landen, so wie wir das schon mal hatten. Wir können uns doch noch erinnern an diese grauenvollen Bilder von den griechischen Inseln aus Lampedusa, wo die Menschen unter erbärmlichsten Bedingungen in Lagern gelebt haben, unter Bedingungen, die einfach man sich gar nicht ausmalen kann auf europäischem Boden. Und dann sagt er den nächsten Satz, der Herr Frey, nämlich: und dann müssen die Grenzen, die Außengrenzen auch wirklich geschützt sein. Und das ist jetzt das Ziel dieses Asyl- und Migrationspaktes, der nach 4-jährigen Verhandlungen im Frühjahr tatsächlich unterschrieben worden ist von allen EU-Mitgliedstaaten. Diese Außengrenzsicherung aufzubauen und dort beispielsweise Auffanglager für 30.000 Flüchtlinge zu bauen, für die dann Asylverfahren, Schnellverfahren, Registrierungsverfahren durchgeführt werden. Das gibt es aber noch nicht. Das heißt also, wer dafür sorgt, dass jetzt dieser Domino-Effekt abläuft und tatsächlich alle Binnengrenzen dicht gemacht werden, der sorgt dafür, dass die Eintrittsländer in die EU, Griechenland, Italien, Spanien, dann wieder auf diesen Flüchtlingen sitzen bleiben wie vor 5 Jahren. Wir drehen die Uhr 5 Jahre zurück, machen alles zunichte, was mittlerweile ausgehandelt worden ist, was eine Chance hat, tatsächlich das Problem stark zu minimieren, aber nicht von heute auf morgen angeknipst werden kann, weil bestimmte Bedingungen erst noch erfüllt werden müssen.
Aber glaubst du denn wirklich, ich habe dich da auch anders in Erinnerung aus unserer Berichterstattung, glaubst du wirklich daran, dass das funktionieren wird? Und die Zielvorgabe ist, glaube ich, 2026. Mhm. Und ich frage mich trotzdem, warum soll es nicht möglich sein, diese Auffangzentren, über die wir schon zu Horst Seehofers Zeiten gesprochen haben, schneller einzurichten und die Menschen dort, wo sie europäischen Boden betreten, dort einem Asylverfahren zu unterziehen und dort zu entscheiden und dort auch eine gerechte Verteilung auf europäische Staaten. Und ich glaube, das wird nach wie vor der Knackpunkt sein, dass man das nicht hinbekommt, aber die da auf den Weg zu bringen. Denn die Debatte, die wir jetzt in Deutschland haben, zeigt doch, dass die europäische Asylpolitik nach wie vor unfähig ist, die Dinge gemeinsam zu lösen.
Aber ist es denn es ist ja völlig richtig, dass Dublin, da hat die Union ja auch einen Punkt, dass Dublin ja nicht mehr funktioniert in dem Sinne, wie es funktionieren soll. Aber die Frage ist ja, wie sie auch Peter aufwirft, erreicht man es, indem man etwas macht, was, da können wir vielleicht da nochmal drüber sprechen, weil er auch nach der rechtlichen Dimension gefragt hat, was möglicherweise überhaupt nicht mit europäischem Recht übereinstimmt oder nicht durchgehen würde, und indem man andere Staaten zwingt, indem man so einen Kaskadeneffekt auslöst. In einer Zeit, in der sowieso viele der Länder in Europa nicht mehr so eng beieinander stehen.
Frank, ich will gerne auf deine Frage antworten, aber dafür muss ich ein wenig diesen Asylkompromiss nochmal skizzieren, so wie Katharina gerade die Vorstellung der CDU skizziert hat. Also, Dieser Asylkompromiss sieht vor, dass tatsächlich die Außengrenze der Ort ist, an dem darüber entschieden wird, kommt jemand nach Europa rein oder nicht. Das ist das Ziel, das ja alle EU-Staaten verfolgen. Dafür müssen bestimmte infrastrukturelle Voraussetzungen geschaffen werden. Es müssen beispielsweise Unterbringungsmöglichkeiten für die dort sein, die dorthin kommen. Du hast gerade die Frage gestellt, Frank, ja, kann man die denn nicht schneller bauen als 2026?
Ja, wir müssen es
die
ja
Regelung,
auch tun.
Dass der Asylpakt
in Deutschland.
Die Regelung, dass der Asylpakt 2026 in Kraft tritt, lautet spätestens 2026. Niemand ist gehindert, diese infrastrukturellen Maßnahmen, von denen die Lager nur die Auffanglager nur eines sind, früher zu machen. Aber jetzt drehe ich die Frage um und sage, welchen Beitrag hat die Bundesregierung denn dazu geleistet? Wenn es eine Gemeinschaftsaufgabe ist, wie engagiert sich denn Deutschland bisher bei der Erfüllung dessen, was da in dem Asyl- und Migrationspakt aufgeschrieben worden ist? Denn dies ist ein Gemeinschaftsprojekt. Das ist der Asylpakt besagt nicht, die Länder an der Peripherie sollen das mal regeln, sondern der Asylpakt besagt, wir machen das zusammen, gemeinsam. So, und wenn das nicht schnell genug geht, dann muss man immer die Frage stellen, was tut Deutschland, um das zu beschleunigen? Was tut Deutschland beispielsweise, um Beamte dorthin zu schicken, die eine Vorprüfung machen können, die Registrierung machen können? Was tut Deutschland, um dort Richter hinzuschicken? Was tut Deutschland, um Frontex zu stärken, dass dort die Kontrollen durchführen soll? Dies ist eine Gemeinschaftsaufgabe, Frank. Und wenn ich heute für diese Kaskade sorge im Jahr 2024 und dafür sorge, dass wieder 10.000 menschenstarke Elendslager in Italien oder Griechenland entstehen, dann trage ich zur Lösung dieser Gemeinschaftsaufgabe nicht bei, sondern ich lege Feuer. Und die wichtigste Voraussetzung, wenn ich den einen Satz noch sagen darf, für das Funktionieren dieses Asylkompromisses, ist nicht etwa, dass diese Infrastruktur dort funktioniert. Das ist machbar, denke ich, wenn man sich das wirklich vornimmt. Das Wichtigste ist, dass man die Menschen, die abgelehnt werden, auch wieder zurückschicken kann. Und dafür braucht es Abkommen mit den Staaten, wo sie herkommen. Das ist die allergrößte Hürde. Aber sie ist nicht unüberwindbar. Die Zahl der Migranten, die aus Tunesien nach Italien gekommen sind, sind wegen des Tunesien-Abkommens, das da ausgearbeitet wird, um 64% zurückgekommen. Die Zahl der Migranten, die aus dem Libanon nach Zypern kommen, ist um 100% zurückgekommen. Das sind Früchte, erste Ergebnisse dieses Asylkompromisses. Und wer heute auch zu diesen gravierenden Maßnahmen der kompletten Zurückweisung an den Binnengrenzen zurückkehrt, der zerschießt diese ersten Pflanzen eines neuen Asylregimes.
Ja, ich glaube, man muss eines sehen. Die Haltung der Ampel, die sie jetzt gemacht hat, war ja, dass sie diesen Weg nicht geht. Hm. Sie verkauft etwas unter der Überschrift, wir machen jetzt Zurückweisungen, was aber faktisch nur ein beschleunigtes Verfahren im Sinne der geltenden Dublin-Regeln ist. Wir prüfen schneller an den deutschen Außengrenzen, aber wir gehen so wie bisher nur, versuchen es intensiver, versuchen es schneller zu machen in die Dublin-Verfahren. Insofern hat die Union recht, wenn sie sagt, die Forderung, die wir erhoben haben, ist nicht erfüllt worden. Es gibt die Art von Zurückweisungen an den Grenzen, die wir wollten, gibt es nicht. Die Ampel tut es deswegen nicht, weil sie sagt, wir wollen uns rechtskonform halten. Genau. Das ist eine Wiederholung der Situation, die wir 2018 in der Großen Koalition hatten. Als Horst Seehofer insofern ehrlicher war, als er gesagt hat, in dieser Situation, die Argumente waren ja genau die gleichen. Dublin funktioniert nicht, wir müssen jetzt was tun, es muss etwas geschehen. Als Horst Seehofer gesagt hat, es muss eine nationale Lösung geben. Und insofern ist diese Forderung ganz richtig auf der Grundlage erhoben worden, dass man faktisch diesen Notstand ausruft, diese Notstandsklausel nach Artikel 72 des Arbeitsvertrages der Europäischen Union zieht, die sagt, der Geltungsvorrang des europäischen Rechts ist dann aufgehoben, wenn das zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung in einem Mitgliedsland notwendig ist. Das haben die schon verstanden, dass das die Voraussetzung dafür wäre. Die Voraussetzung wäre, sich aus dem europäischen Rechtsrahmen zumindest zeitweilig zu verabschieden. Die Bereitschaft bei der Union ist dazu da, aber ich glaube, es hat auch da Bauchschmerzen gegeben. Mhm. Kannst du vielleicht noch mal erklären, Peter, es hat verschiedene Versuche gegeben, auch von anderen Mitgliedstaaten, sich auf diese Klausel zu berufen. Ja, die sind Artikel, immer wieder gescheitert.
Ja, dieser Artikel 72, der ist besagt in der Tat das, was du gerade beschrieben hast, Stefan. Aber nach meiner Lesart ist das völlig eindeutig, dass sich Deutschland nicht wird darauf berufen können. Es hat mehrere Versuche gegeben, unter anderem von Polen und Ungarn. Das ist ein paar Jahre her. Da wurden ein paar kleine Kontingente von Flüchtlingen, da hatte man sich darauf verständigt, dass die aus Griechenland umverteilt werden in Europa. Eine Entscheidung, die mit qualifizierter Mehrheit im Ministerrat getroffen worden war, also über die Köpfe der Länder, die dagegen waren, Ungarn, Polen, Tschechien, Slowakei, hinweg. Und Ungarn hat dann dagegen geklagt vor dem Europäischen Gerichtshof und hat gesagt, wir machen da nicht mit, weil, und dann eben Artikel 72, wir machen Sicherheitsbedenken geltend, wir erklären den Notstand, weil wir die innere Sicherheit gefährdet sehen. Das ist vom Europäischen Gerichtshof in jedem einzelnen Fall zurückgewiesen worden, mit vielerlei Begründungen. Und wir haben es jetzt mit einer Situation zu tun, in der die Migrationszahlen, ich habe das eben schon mal angedeutet, deutlich sinken. Und ob man sich in dieser Situation erfolgreich vor dem Europäischen Gerichtshof auf diesen Paragraphen 72 berufen kann, selbst die Befürworter eines solchen Vorgehens wie der Konstanzer Migrationsforscher Daniel Thüm, die sagen, es ist behaftet mit einem hohen Prozessrisiko. Die ahnen, dass ihnen das um die Ohren fliegt, um das deutlich zu sagen. Und meine Deutung ist, das ist denen vollkommen Wurst, ob das eine solche Maßnahme europarechtskonform ist oder nicht, weil sie auf das Signal setzen, dass sich in der Zwischenzeit, bis es zu einem Urteil kommt, auf der Welt ausbreitet, nämlich dass Deutschland dicht ist und dass sich aufgrund dieses Signals einfach deutlich weniger Menschen auf den Weg Richtung Deutschland machen. Ich glaube, das ist der Effekt, auf den da gesetzt wird.
Ich glaube, das ist ein wichtiger Hinweis, dass genau diese Signalwirkung nach außen gehen soll, auch nach innen natürlich, ne? Dass man sagt, guck mal her, wir tun was. Vielleicht muss man noch bei dem Artikel 72 ergänzen, das ist ja immer, ne? Zwei Juristen, drei Meinungen. Also es gibt verschiedene Einschätzungen dazu, ob es klappen könnte oder nicht, aber selbst bei der Union hört man immer auch öffentlich, also wir wissen schon, dass das schwierig werden könnte, weil man ja wirklich ganz genau auf Fakten basiert nachweisen muss, dass ein Staat die innere Ordnung nicht mehr aufrechterhalten kann. Und wir haben einzelne Kommunen, die sind überlastet. Wir haben andere Kommunen, die sind es nicht. Wir haben zurückgehende Zahlen im Vergleich zum vergangenen Jahr. Wir haben mehr Abschiebungen als im vergangenen Jahr. Das sind alles Dinge, die, wenn man sich auf so einen Notstandsartikel berufen möchte, eigentlich kein Argument sein können oder dem entgegensprechen.
Für die Union ist es ja Schengen, ne? Also das ist ja auch, dass Schengen ausgesetzt wird, dass wir wieder Kontrollen einführen an den deutschen Grenzen. Das sollte ja eigentlich auch nur vorübergehend möglich sein.
Ja, aber
das erleben wir jetzt schon seit Jahren eigentlich.
Aber da ist die Hürde nicht sehr hoch wie bei diesem Artikel 72.
Auch da ist die Aussetzung, ist die Einführung von Grenzkontrollen möglich zur Aufrechterhaltung oder im nationalen Sicherheitsinteresse. Das ist aber, glaube ich, nochmal ein Thema für sich, weil die Einführung von Grenzkontrollen nach dem Schengen-Regime immer nur temporär eigentlich gilt und wir schon erleben, dass das verstetigt ist. Also wir sehen natürlich Erosionsprozesse im Europarecht. Was die Union angeht, glaube ich, darf man überhaupt nicht unterschätzen, welche Bedeutung diese Positionierung jetzt innerparteilich hat, als die förmliche und drastischste Abkehr von der Ära Merkel. Es war Angela Merkel, die unter Berufung auf die Richtlinienkompetenz als Bundeskanzler, damals Horst Seehofer, und die CSU in die Schranken gewiesen hat und gesagt hat, alles, was wir an den Grenzen tun, nur europarechtskonform. Sie hat damals Horst Seehofer auf die Reise geschickt und gesagt, sprich das mit den europäischen Partnern ab, wenn du unbedingt Zurückweisungen machen willst, wenn die einverstanden sind, dann machen wir das. Und er ist losgefahren oder hat seine Emissäre losgeschickt und kam mit dem Ergebnis zurück, es lässt sich nicht im europäischen Einvernehmen machen. Und insofern, dass die Union jetzt unter der Führung ihres Vorsitzenden Friedrich Merz diese damals so spaltende Forderung auf ihre Fahnen schreibt, ist auch für die Union von einem ungeheuer symbolischen Wert.
Ich glaube übrigens auch, Stefan, es ist auch eine Abkehr, und das ist vielleicht in der CDU noch viel gewichtiger, von der Ära Kohl, weil man sich nicht vorstellen kann, dass Helmut Kohl derart mit Nachbarstaaten umgesprungen wäre, denen einfach mal sozusagen die deutschen Muskeln gezeigt hätte. Frank gerade gesagt hat mit dem Schengen-Kodex, vielleicht noch anderthalb Worte dazu. Nach dem neuen Schengen-Kodex, nach der letzten Überarbeitung, ist es so, dass man Grenzkontrollen für 6 Monate aussetzen kann. Das muss notifiziert ratifiziert werden, der Kommission bekannt gegeben werden. Und man kann das dann mehrfach verlängern bis maximal 3 Jahre. Früher waren es 2 Jahre, davor mal 1 Jahr. Das heißt also, man hat die Regelungen da immer weiter gelockert. Die Praxis ist so, dass wenn dann die maximale Zeit abgelaufen ist, die Länder sich einfach eine neue Begründung einfallen lassen und dann eben erneut notifizieren mit einer anderen Begründung. Das Erstaunliche daran ist, wie sehr die Kommission zu diesen Vorgängen schweigt, wie sehr sie bemüht ist, Länder nicht zu desavouieren dadurch, dass sie die Mitgliedstaatsregierung immer wieder mal daran erinnert, dass Schengen eigentlich zu gelten hat. Die Kommission weiß um die Empfindlichkeit der Mitgliedstaaten in diesem Bereich und ja, duckt sich weg, verdrückt sich ins Gebüsch. So ähnlich hat das ja Olaf Scholz, glaube ich, auch Friedrich Merz vorgeworfen. Ähnliches gilt für die Nichtregistrierung von Flüchtlingen im Dublin-III-Verfahren. Auch dagegen hätte man schon längst klagen können. Auch das tut niemand, auch die Bundesregierung nicht. Verklagt nicht Griechenland, weil dort Flüchtlinge nicht vernünftig registriert werden, die dort ankommen. Also da sind viele Tretminen, die man versucht zu umgehen, aber das Ergebnis ist, dass die Probleme immer größer werden und das sehen wir jetzt gerade.
Wir haben am Anfang versucht, das einzubetten in diese innenpolitische Lage, 1,5 Wochen vor der Landtagswahl in Brandenburg und haben jetzt viel über die Union und ihre Forderungen gesprochen, über die Ampel gesprochen, aber wir müssen jetzt schon nochmal den Kanzler in den Blick nehmen, alles in einer Situation, wo wir auch wahrnehmen, wie es innerhalb der SPD gärt und die Position von Olaf Scholz ziemlich offen in Frage gestellt wird oder in dieser Phase der Politik auf einem Teststand steht. Frank, wie siehst du das? Was heißt das alles im Augenblick für den Bundeskanzler? Und vor allen Dingen, ist dann die Brandenburger Wahl in 1,5 Wochen die Schicksalswahl für Olaf Scholz?
Das könnte sie werden. In der Tat, da liegt die Hürde sehr hoch. Dietmar Woidke, der Ministerpräsident von der SPD in Brandenburg, hat gesagt, wenn die AfD vor der SPD liegt, dann ohne mich, dann schmeiße ich hin. Und es gibt da auch keinen Plan B. Das wird für einige Unruhe sorgen in der SPD. Im Moment ist AfD und SPD sind, glaube ich, 4 Prozentpunkte auseinander. Die AfD liegt aber nach wie vor vorn. Da gibt es sehr große Probleme und die Autorität von Olaf Scholz, die wird sicherlich dann von vielen in Frage gestellt. Wir haben anfangs drüber gesprochen. Natürlich werden jetzt die Listen aufgestellt. Nach den jetzigen Umfragen würde die Hälfte der sozialdemokratischen Bundestagsabgeordneten wieder aus dem Parlament herausfliegen. Und da gibt es natürlich das Spannungsfeld und das Dilemma für viele, dass sie wissen, dass sie ihren Einzug in den Bundestag Olaf Scholz zu verdanken haben. Aber jetzt würden sie ihm dann auch sehr schnell wieder zu verdanken haben, wenn man sich die Umfragen, auch die persönlichen Umfragewerte für Olaf Scholz anschaut, dass sie wieder aus dem Parlament herausfliegen. Also da dürfte es einige Unruhe geben und da dürften die Rufe dann noch mal lauter werden oder auch die Versuche aus der Parteiführung möglicherweise Olaf Scholz doch zum Rückzug zu bewegen und das Feld frei zu machen für den Verteidigungsminister für Boris Pistorius. Also
da das siehst du so selbstverständlich, dass das Pistorius wäre?
Ja.
Denn ich würde sagen, was ist mit Klingbeil? Den würde ich möglicherweise nach vorne sehen.
Ich glaube,
auch strukturell, das ist der Parteivorsitzende, der kann doch viel besser mobilisieren, unabhängig von Popularitätswerten.
Ja, aber Popularitätswerte sind nun mal entscheidend. Das hat man jetzt bei Joe Biden und Kamala Harris auch gesehen, dass man mit einem unpopulären Kandidaten nicht ins Rennen gehen sollte. Das gilt auch für Friedrich Merz. Die Frage muss er sich auch stellen. Also da muss man, glaube ich, schon mal darauf schauen. Politik wird von Personen gestaltet. Olaf Scholz hat seine Chance gehabt. Er hat sie vertan. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Klingbeil das Potenzial hätte, dann wirklich so viele Wähler an sich zu binden, wie es Pistorius wäre. Also wenn man den Kandidaten wechselt, dann würde ich meinen, würde es auf diesen beliebtesten Politiker Deutschlands hinauslaufen.
Wie siehst du das denn, Frank, in Bezug auf diese Inhalte, die wir gerade diskutiert haben? Denn wenn man sich ja mal anschaut, wie die SPD in den vergangenen Bundesregierung gehandelt hat, dann hatte die ja große Bauchschmerzen, gerade mit diesen Fragen Zurückweisung an der Grenze, Transitzentren, Grenzkontrollen. Das war ja auch lange bei Nancy Faeser noch ein No-Go. Jetzt ist es gerade die SPD, die wahnsinnig hart in diese Migrationspolitik reingeht, die SPD-Innenministerin, die Grenzkontrollen überall angeordnet hat. Wenn man so ein bisschen, das Internet ist jetzt nicht immer vielleicht das beste Argument, aber es gibt, man liest immer wieder SPD-Stimmen, die sagen, es geht uns zu weit, das wollen wir nicht, das ist nicht unsere SPD-Politik. Also könnte das auch nochmal für Friktion in der Partei sorgen, die dann möglicherweise auch sich schlecht auf Olaf Scholz auswirken?
Also ich glaube, da bewegt sich ganz gewaltig etwas und das sehen wir ja auch, man reibt sich ja die Augen, was vor 3-4 Wochen nicht möglich war, nicht rechtlich möglich war, wenn ich an Abschiebungen nach Afghanistan denke, ist plötzlich möglich. Und ich glaube, da macht sich auch ein Umdenken breit, auch bei vielen Sozialdemokraten, teilweise aber auch bei den Grünen, muss man sagen, dass man eben sieht, und da kann ich den Bogen wieder zu Peter spannen. Peter, du hast eben gesagt, dass man jetzt den rechtspopulistischen Knüppel da rausholt und Deutschland zeigt Stärke. Ja, das ist alles richtig, aber auf der anderen Seite sieht man ja, und das sehen eben auch Sozialdemokraten, wie sehr die AfD und das BSW das Geschehen bestimmen. Sie werden getrieben davon und ich frage mich, auch wenn man das vielleicht nicht für richtig hält, wie man nun reagiert, aber was soll man tun? Es geht nicht nur darum, dass die AfD an Stärke gewinnt, es geht doch um den Fortbestand der Demokratie, um es auf den Punkt zu bringen. Also wenn wir über Sperrminoritäten in Thüringen reden und wenn man sich sowas dann ausmalt, was da möglicherweise bei der Bundestagswahl drohen könnte, also da sind sie doch gezwungen, darauf irgendwie zu reagieren. Und ich weiß nicht, wie man diese Stimmung auch in der deutschen Bevölkerung, bei den Wählern, wie man die wieder einfangen will.
Ja, die Frage ist ja auch, Frank, wie wird diese Stimmung gemacht? Wird sie dadurch gemacht, dass beispielsweise die große Oppositionspartei, die sich immer als proeuropäisch bezeichnet hat, konstruktiv versucht, mit der Bundesregierung an konkreten europarechtskonformen Lösungen zu arbeiten und versucht, dieses Bündnis aus konstruktiver Opposition und Regierung dann den Menschen zu erklären, dass man bestimmte Probleme nicht von heute auf morgen lösen kann, dass Politik schwierig ist, dass es besser ist, wenn wir es im europäischen Konsens machen? Oder drängen wir die AfD zurück, indem sozusagen Friedrich Merz einfach den Duktus der AfD übernimmt? Das ist die Frage, Frank, die seit Jahren diskutiert wird, wenn die konservativen Themen und Darstellungsformen der Rechtspopulisten übernehmen, auf wessen Konto zahlt es sich ein? Und ich kann, wenn ich mich in Europa umschaue, kann ich auf Holland verweisen, ich kann auf Frankreich verweisen, auf Österreich verweisen, auf andere Länder. Es hat immer auf das Konto der Rechtspopulisten eingezahlt.
Ja, und dann verweisen und viele auf Dänemark. Ne? Auch viele Sozialdemokraten, ja. Das dänische Modell wird ja, dann von vielen hochgehalten.
Auch im dänischen Parlament sitzen Rechtspopulisten und die Dänen sind anders in diese EU-Regelungen eingebettet, muss man auch immer dazu sagen.
Naja, aber da haben Sozialdemokraten mit einer nach rechts gerichteten, konservativen, schärferen Asylpolitik auch Erfolg gehabt.
Also die These, die, das haben wir am Anfang besprochen, die hinter dem Kurs der Unionsparteien und von Merz liegt, ist, dass das, irgendjemand hat das so formuliert, dass das ein Klotz ist, der auf dem Weg liegt. Und den muss man aus dem Weg räumen. Und das kann man erfolgreich tun. Das ist die These, die dahinter liegt. Ich glaube, was man allerdings auch sieht in dieser Phase, ist, wie solche Stimmungsthemen auf einmal wirklich geradezu unkontrollierbar die Politik beherrschen, wenn Vertrauen in die Politik und in die Regierung wirklich auf ein solches Minimum runtergeht, wie wir das im Augenblick sehen. Da könnte man jetzt lange eigene Podcasts dazu machen, wie es dazu gekommen ist. Aber es ist eben so, dass die Politik und gerade die Regierung zurzeit in der Vertrauenskrise steckt und gleichzeitig sich daraus natürlich auch die Frage ableitet, wird das durch einen Regierungswechsel einfach besser? Die nächsten Regierungskonstellationen werden nicht zwangsläufig einfacher, wenn, vielleicht das als letzte Frage, wenn es nicht dazu käme, auch das ist schon ventiliert worden, dass Scholz die FDP und die Grünen rausschmeißt und versucht, am Beispiel in der Immigrationspolitik eben doch noch ein Bündnis mit der Union zu schließen. Ist da irgendwas dran?
Ich sehe es nicht wirklich. Also die Union sagt zwar immer, ja, wir wären bereit, mit ihnen da zusammenzuarbeiten, aber ich frage mich auch, warum soll eine Union kurz vor einer Bundestagswahl in ein Bündnis gehen, wo sie der kleinere Partner wäre? Und dann an eine SPD gebunden wäre. Ich sehe das nicht.
Wir hatten, glaube ich, mal einen Kanzler, der hat in seiner Jugendzeit mal am Zaun gerüttelt des Kanzleramts und gebrüllt, er will da rein. Das, was gerade von Friedrich Merz zu erleben ist, das ist ja quasi der Bulldozer, den er anrollen lässt Richtung Kanzleramt. Und wenn der jetzt sozusagen in ein Bündnis mit Scholz ginge, der dann auch noch Kanzler wäre, also das ist völlig, für mich völlig unvorstellbar.
Ich wollte gerade
Merz
sagen,
will ins Kanzleramt.
Da muss er erstmal die eigene Partei überzeugen.
Vielleicht nimmt Christian Lindner dem Kanzler dieses Problem ab, indem er aus der Koalition aussteigt. Und die Signale, da haben wir eingangs drüber gesprochen, die gibt es ja durchaus.
Besser nicht regieren als schlecht regieren, war auch mal ein Satz von Christian Lindner. Also, lassen wir es mal dabei, schauen gespannt auf die Wahl in anderthalb Wochen. Vorher gibt es noch einen Politik-Podcast, gleich auch noch einen Hörtipp. An der Stelle aber schon mal vielen Dank an Moritz Metz, unseren Redakteur, an Ralf Seidler in der Technik. Wie immer auch der Hinweis, wir freuen uns über Hinweise, über Kritik an politikpodcast@deutschlandfunk.de, über Sprachnachrichten an die Nummer 0160. 9130-7007. Wir sagen schon mal tschüss.
Ja, tschüss. Mach's gut.
Tschüss. Tschüss, Frank packt schon die Sachen und ganz am Ende noch
Grüße in die Runde aus Brüssel.
Hörtipp für euch, für die, die weiterhören wollen. Tatort Kunst. Der Deutschlandfunk-Podcast hat eine neue Staffel. Die gibt's wie uns auch in der Deutschlandfunk-App.
Tatort Kunst geht weiter.
Wir decken auf, worüber die Kunstwelt lieber nicht so gerne spricht.
Ich glaube, ich habe Frau Weiß dann doch ein relativ lautes Scheiße ins Ohr gedröhnt.
Viele Werke sind nicht da, wo sie hingehören.
Seine Schlussfolgerung war eindeutig, die haben sie gestohlen.
Der Fall begann ja im Prinzip so.
Wir machen uns auf die Suche nach gestohlener deutscher und chinesischer Kunst.
Um 1900 wird China in erster Linie verachtet.
Und nach verschollenen Skripten von Franz Kafka.
Ich wäre sehr neugierig auf das, was er in diesem Winter 1923-24 in Berlin zu Papier gebracht hat.
Auch wenn es dabei mal eng wird.
Wenn wir jetzt in diesem Aufzug zu dritt stecken bleiben.
Wir kommen sofort.
Ach so.
Nur repariert werden wir.
Vier neue Fälle.
Also es ist übrigens kein üblicher Schritt, was wir machen.
Ja. Exklusiv.
Also Archiv nicht zugänglich für die Öffentlichkeit.
Aktuell.
Was schreibt er?
Er schreibt, es ist schon wieder passiert.
Und investigativ.
Haben Sie auch Laser?
Laser haben wir auch, ja.
Tatort Kunst.
Das ist häufig als Detektivarbeit gelabelt.
Ab dem 5. September in der Deutschlandfunk-App und überall, wo es Podcasts gibt.
Dann schauen wir doch mal, jetzt wird's spannend.
Alle zwei Wochen ein neuer Fall.
Da haben wir's.
What?
Am besten.
Das ist jetzt krass.
Jetzt schon abonnieren.